Guten Morgen alle zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ihr geht oder ihr fahrt eine Strecke, die ihr schon gewohnt seid, schon über Jahre lang. Und auf einmal fällt euch auf dieses neue Gebäude. Denkt ihr, Mensch, wann haben die das denn gebaut? Über Nacht? Aber dann stellt es sich heraus, dass dieses Gebäude schon ewig da war. Oder ein anderes Beispiel, da bekommt der Ehemann einen Geistesblitz nach 20 Jahren Ehe und fragt seine Frau am Frühstücktisch: Schatz, du hast blaue Augen? Ja, das hätte er besser nicht gesagt. Ja, da müsst ihr Gnade walten lassen, denn nur so kann man sowas vergeben. Und es ist gerade die Gnade, worüber wir heute sprechen möchten. Aber warum passiert sowas? Das passiert, weil wir vielleicht gewohnt sind, bestimmte Sachen, wir nehmen bestimmte Sachen nicht mehr wahr, wir sind unachtsam, wir sind unkonzentriert, vielleicht sind wir auch ein wenig oberflächlich. Und das passiert auch bei uns, wenn wir in der Bibel lesen, bei unserem persönlichen Bibellesen. Da lesen wir eine Passage, die kennen wir vielleicht recht gut, und dann lesen wir die etwas schneller. Oder wir haben uns ein Pensum vorgelegt und wir sagen, ich muss das heute schaffen, und wir lesen und viele Sachen entgehen uns. Viele Sachen sehen wir dann nicht so klar. Und darum möchte ich euch ermutigen, liebe Geschwister und liebe Besucher, dass wir uns Zeit nehmen beim Bibellesen, dass wir vorher dem Vater im Namen des Herrn Jesus Christus bitten, dass der Heilige Geist uns sein Wort eröffnet und uns aufzeigt. Und es ist auch manchmal gut, wenn man das Wort Gottes zügiger liest. Und manchmal ist es aber auch gut, dass wir uns an einer Stelle kurz anhalten und darüber nachdenken, reflektieren, meditieren und das, was der Herr uns sagen möchte. Und es kann auch sein, dass wir an einem Tag auch an einem Wort, an einem Vers vielleicht hängen bleiben. Denn das Wort Gottes, das ist das, was Gott uns gegeben hat. Er hat Menschen auserwählt mit ihren Charaktereigenschaften, mit ihrem Schreibstil und das so aufzuschreiben, wie er es für uns für richtig hält. Und der Heilige Geist hat über diesen ganzen Prozess gewacht. Beim Aufschreiben, beim Abschreiben und beim Übersetzen. Darum können wir sicher sein, dass es das Wort Gottes. Und jedes einzelne Wort ist wichtig und gewichtig. Und so vor einigen Wochen in meiner stillen Zeit, morgens in der Schule, ich habe wieder mit der Genesis, mit dem ersten Buch Moses angefangen. Im Hebräischen heißt es Bereshit, im Anfang. Und da bin ich zum Sündenfall angekommen. Und da hat der Herr, der Heilige Geist, mir eine Sache aufgezeigt, die mir gar nicht so bewusst gewesen ist, seit jedes Mal, wo ich das gelesen habe. Ich habe es einfach übersehen, ich habe es nicht verbunden. Und diese Sache, die möchte ich gerne mit euch heute teilen und meine einfachen Gedanken dazu. Und darum lasst uns unseren heutigen Text lesen zunächst. Das ist 1. Mose, Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. Das ist das erste Buch, Kapitel 3, ab Vers 1 bis 21. Darin steht: Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Psst, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Psst. Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagt die Schlange zur Frau: Psst, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass es an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennet Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du gekommen, denn Staub bist du und zu Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Die meisten von uns kennen diese Passage recht gut, doch möchte ich sie uns noch ein wenig in die Erinnerung zurückholen, um dann auf das Ereignis zu kommen, das mir so wichtig wurde, das mein Herz erwärmt hat und das mir Mut geschenkt hat und das, was ich mit euch teilen möchte. Versuchen wir uns mal diesen wunderschönen Garten vorzustellen. Wir gehen barfuß über verschiedene Oberflächen, über Moos, über Wiesen, über Erde, über Blätter. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Ein Skorpion huscht an uns vorbei, aber wir haben keine Angst, er sticht uns nicht. Wir sehen die Sonne durchschimmern zwischen den Blättern und der Himmel ist blau und im Kontrast zu den verschiedenen grünen Blättern. Wir riechen wunderschöne Düfte von den verschiedenen Gewürzen, von Blumen, von Pflanzen, von Gemüse. Wenn wir Hunger haben, nehmen wir uns was. Wenn wir Durst haben, gehen wir an eine Quelle und trinken frisches Wasser. Wir hören verschiedene Tiere, Vögelgesänge, Affen, ein Löwe, der brüllt, aber es ist nicht chaotisch, es ist nicht zu laut, es ist wie ein Orchester, wunderschön und harmonisch. Ein Elefant stampft an uns vorbei und wir halten die Hand hin und wir fühlen seine raue Haut. Wir streichen einen Löwen oder einen Leoparden wie eine Katze. Und gegen Abend kommt Gott persönlich und geht mit uns spazieren. Er hakt sich bei uns ein, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wie es war, ne? Aber es muss bestimmt wunderschön gewesen sein. Er hakt sich in uns ein und wir gehen mit ihm spazieren und plaudern. Und da kommen mir die Menschen in Süditalien in Erinnerung. In den Sommermonaten, wenn es kühler wird, gehen sie durch die kleinen Gassen. Männer und Frauen sind eingehakt und plaudern über Wichtiges und Unwichtiges und essen dabei ein Eis. Wir haben keine negativen Gedanken, wir haben kein Schamgefühl. Wir haben keine Angst, wir haben nichts. Alles ist gut, alles ist wirklich wunderschön. Und dann kommt die Schlange, der Teufel, und flüstert Eva Zweifeln ins Ohr. Die Zweifeln an das Wort Gottes. Er flüstert ihr Lügen ins Ohr. Sie versucht, sie zu versuchen. Und im Endeffekt können wir sagen, dass der Teufel versucht, die Zweifel an die Liebe Gottes zu verbreiten. Das reicht doch nicht, was du alles hast. Du kannst noch mehr bekommen, du kannst Besseres bekommen. Gott hält euch Dinge zurück. Gott liebt euch nicht wirklich. Gott belügt euch. Ihr werdet nicht sterben. Und da nahm sie von der Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr. Und in dieser Geste des Ungehorsams, liegt die ganze Wurzel des Leids. Nämlich das Böse kommt nicht von Gott. Das Böse ist in die Welt gekommen, weil der Mensch in seinem freien Willen ganz bewusst sich gegen Gottes Willen, gegen das Gute entschieden hat. Und das Böse ist die Abnegation, die Ablehnung des Guten. Und so ist das Böse in die Welt gekommen. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und mit dieser Geste scheint mir, als ob alle Farben weg sind. Alles weg. Nur grau. Alles Wunderschöne ist auf einmal weg. Keine Klänge mehr, keine Gerüche mehr. Du siehst Asphalt, du siehst Häuser zerstört in Flammen, du siehst Körperteile, du siehst Schreie, du siehst Blut, du siehst Weinen, du siehst Krankheit, du siehst Bomben mit dieser Geste. Alles weg. Und die ersten Folgen der Sünde waren Schamgefühl und Angst. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Vorher waren sie auch nackt, aber sie haben sich nicht geschämt. Aber jetzt schämen sie sich voreinander. Die Distanzierung, die Relation zwischen Mann und Frau wurde gestört, wurde erschwert. Was denkt der andere über mich? Und von diesem Gedanken ist unser ganzes Leben geprägt, beeinträchtigt. Was denkt der andere über mich? Minderwertigkeitsgefühle. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug. Ich muss besser sein als er, ich muss schöner sein als er. Und so entstehen Stolz, Neid, Wut, Depressionen, alles Leid. Alles Leid. Aber eins können wir wissen, in der Ewigkeit wird das nicht mehr sein. Dieser Gedanke, was denkt der andere über mich? Und als Kinder Gottes können wir auch heute schon damit anfangen, diesen Gedanken abzulegen. Denn wir wissen, wir sind von Gott geliebt. Und Gott sieht uns in Christus. Und die Angst ist auch in die Welt gekommen. Na? Die Angst ist wie so ein Schatten, der uns begleitet, permanent. Ja? Die Angst vor dem Morgen, die Angst vor dem Scheitern, die Angst, eine Fehlentscheidung zu machen, die Angst, was habe ich gestern nicht gemacht, die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Leben. Angst, Angst, Angst und Angst. Aber was sagt Paulus uns Kindern Gottes in Römer 8, Vers 15? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Wir können Gott unser Vater nennen. Das haben wir alles in Christus. Und Adam und Eva versuchten, ihre Sünde selbst zu verdecken. Sie bekleideten sich mit Feigenblättern. Aber das gelingt nicht. Das ist so, wie wenn man beim Wasserrohrbruch versucht, mit einem Finger das Wasser aufzuhalten. Es gelingt nicht. Wir können die Sünde nicht selbst aufhalten. Denn die Sünde war nicht von außen. Die Sünde ist in ihr Herz eingedrungen. Sie ist wie eine Wurzel, die langsam reinkommt und dann setzt sie mehr Wurzeln und unser Herz wird immer dunkler und obskurer. Die Sünde ist in ihrem Herzen eingedrungen. Darum können Aktionen, Religionen nichts gegen die Sünde ausrichten. Nur der Glaube an Jesus Christus kann Sühne bewirken. Und als sie die Stimme hörten, oder man sagt, als sie die Schritte Gottes in dem Garten hörten, da versteckten sie sich vor Gottes Angesicht. Ne? Was für ein Unterschied. Gestern sind sie noch eingehakt mit Gott durch diesen wunderschönen Garten spaziert und jetzt versteckten sie sich vor sein Angesicht. Was würdest du lieber machen? Würdest du auch lieber durch diesen, Dankeschön, Guido, würdest du auch lieber durch diesen wunderschönen Garten mit Gott unter dem Arm eingehakt ein Eis essen und mit ihm plaudern über Champions League oder über Orchester? Oder willst du dich lieber verstecken vor Gott, vor dem allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott? Wir können uns nicht verstecken. Und Gott möchte auch nicht, dass wir uns vor ihm verstecken. Aber das macht die Sünde. Die Sünde entfernt uns vor Gottes Angesicht. Aber Gott in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit, in seiner immensen Gnade, so wie das ganze Thema heute im Gottesdienst war, haben wir es bemerkt, sucht die Nähe seiner verlorenen Geschöpfe. Wo bist du? Wo bist du? Und diese Frage sagt aus, der Mensch ist verloren. Aber diese Frage sagt auch aus, dass Gott, der Allmächtige, seine verlorenen Geschöpfe sucht. Wo bist du? Und diese Frage spricht Gott auch heute noch aus, seinen gefallenen Geschöpfen, um sie zu suchen. Wo bist du? Und was antwortest du? Wo bist du? Und die Gnade Gottes, das ist die Gnade Gottes, das ist wie der Pinsel eines Künstlers, der wieder diese Farbe in dieses graue Bild bringt. Die Gnade Gottes ist, die dich wieder tief einatmen lässt und du riechst wieder diese wunderschönen Gerüche. Die Gnade Gottes ist wie ein Netz, der wieder diese wunderschönen Klänge an dein Ohr bringt. Das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist die Initiative, die Gott bei der Errettung seiner verlorenen Geschöpfe ergreift und zeigt damit die Eigenschaft, die Eva durch Satans Verführung anzweifelte, nämlich seine Liebe für seine Geschöpfe. Erinnert ihr euch, als die Schlange uns ins Ohr flüsterte? Gott liebt euch nicht. Denn das ist das, was der Teufel uns einreden möchte, dass Gott uns nicht mehr liebt. Und das führt dann dazu, Gott existiert gar nicht. Denn wir alle waren anwesend in Adam. Wir alle waren mitbeteiligt. Wir alle sind mitschuldig. Wir alle hätten genau so reagiert wie Adam und Eva. Gott liebt uns nicht, sagt die Schlange. Und ich weiß nicht viel, aber Gott existiert und Gott liebt uns. Und das hat Gott bereits bei dem Sündenfall bewiesen, als er auf seine Geschöpfe zuging. Gott ist immer der Gleiche. Gott ist unermesslich gnädig. Gott liebt uns. Und Gott ist auch unermesslich geduldig. Gott hört sich alles an, ne? In Ruhe, in seiner Geduld. Hört sich an, was Adam ihm sagt, was Eva ihm sagt. Er ist geduldig und hört sich alles an. Er hört sich sogar die Schuldzuweisungen Adams an. Du hast mir diese Frau an die Seite gestellt. Du und die Frau, ihr seid schuldig. Und hier hätte Adam um Vergebung bitten können. So wie David, wie wir gelesen haben. Er hätte Vergebung bitten können. Denn sie wussten, sie haben einen riesen Fehler gemacht. Und Gott gibt ihnen die Möglichkeit, durch seine Gnade jetzt um Vergebung zu bitten. Aber was machen sie? Sie versuchen, die Schuld einen nach dem anderen weiterzugeben. Schuldzuweisung nach Schuldzuweisung. Und die Aussage Gottes der Frau gegenüber ist dieselbe Aussage, die Gott Kain ausgesprochen hat, als er seinen Bruder Abel getötet hat. Was hast du getan? Was hast du getan? Und hört ihr dieses Entsetzen Gottes in diesem Satz? Was hast du getan? Das drückt das tiefe Entsetzen und die Trauer Gottes aus. Was hast du getan? Warum hast du nicht auf mich gehört? Warum hast du mir nicht geglaubt? Und ich denke, dieser Satz, was hast du getan, werden viele vor dem Thron Gottes eines Tages hören, bevor Gott sie ewig in die Verdammnis verbannt. Was hast du getan? Warum hast du mir nicht geglaubt? Warum bist du meinem Sohn Jesus Christus nicht gefolgt? Was hast du getan? Und vielleicht haben wir auch schon mal diesen Satz von jemandem gehört, den wir sehr lieb haben und der uns sehr lieb hat. Was hast du getan? Und wenn der Ton des Entsetzens war, vielleicht auch der Enttäuschung, dann wissen wir, dass wir es echt übel angerichtet haben. Was hast du getan? Und ich erinnere mich, als ich klein war, und ich habe schon euch von dieser Frau erzählt, ist eine Frau, die hat in unserem Haus auch gewohnt, im dritten Stock und wir im ersten. Und sie war meine Leihoma, meine beste Freundin. Und ich war jeden Tag bei ihr. Und dort oben war meine Ruhepol, meine Insel, mein Paradies. Und eines Tages, ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe mich ihr gegenüber oder einem Besucher sehr böse verhalten. Und sie hat gesagt, wenn du dich jetzt nicht entschuldigst, darfst du nicht mehr bei mir hineinkommen. Und ich in meiner Dickköpfigkeit habe mich nicht sofort entschuldigt. Ich bin die Treppen runtergegangen und schon in den Treppen begann ich zu weinen. Ich habe den ganzen Abend geweint und vielleicht auch die Nacht hindurch. Und am nächsten Tag, denn ich bin aus meinem Paradies verbannt worden. Und am nächsten Morgen bin ich zu dieser Frau gegangen, meine Leihoma, meine beste Freundin, und habe mich entschuldigt. Und sie hat mich in die Arme genommen und hat mir vergeben. Und sie hat gesagt, ich denke nicht mehr daran. Und das ist das Gleiche, was Gott machen möchte. Verstehen wir diesen Vergleich? Die Sünde hat Konsequenzen. Und so verurteilt Gott einem nach dem anderen die Schlange zur Erniedrigung. Und hier wird dann auch das Evangelium in seiner embryonalen Form eingeführt. Gott prophezeit, dass der Messias den Satan vollständig besiegt auf Golgatha. Dabei verwundet Satan den Messias, weil Jesus Christus musste leiblich sterben, aber durch seine Auferstehung hat er den Tod, die Sünde, die Hölle und den Satan vollständig besiegt. Und hier sehen wir, wie die Gnade Gottes so unermesslich groß ist. Denn bevor er das Urteil über den Menschen ausspricht, verheißt er den Messias. Und danach verurteilt er die Frau bei der Geburt zu leiden. Er verurteilt den Mann mit Mühe und Frust zu arbeiten. Und dann verbannte er sie aus dem Paradies. Aber Gott in seiner unermesslichen Gnade lässt es nicht dabei beruhen. Er bereitet dem Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell. Und dafür mussten Tiere sterben, dafür musste Blut fließen. Und dies ist hinblickend auf den vergossenen Blut des Lammes Gottes, Jesus Christus. Denn auf das ist auf das, was die Gnade Gottes zurückgreift. Denn Gott kann nur gnädig sein, weil Jesus Christus alles auf sich genommen hat. Und so wie Petrus in seinem ersten Brief schreibt, 1. Petrus 1, 18 bis 20, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus vor der Grundlegung der Welt erkannt, bevor Gott alles erschaffen hat, hatten sie das schon geplant gehabt. Aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen. Und hier sind wir mit eingeschlossen, um unseretwillen. Und spüren wir dieses Privileg, so wie Guido das uns gesagt hat, wir sind privilegiert. Leben wir dieses Privileg schon heute, dass wir uns auf den Himmel freuen? Und normalerweise müssten wir alle schreien, ja, Halleluja, ich freue mich, ich bin glücklich in Christus. Aber wir tun uns dort schwer, diese Freude heute schon zu leben. Warum tun wir uns so schwer, auf die Verheißung Gottes für uns zurückzugreifen, jeden Tag aufs Neue? Warum? Denn wir haben alles. Wir haben den Freifahrschein zum Himmel und wir können diese Freude heute schon leben. Und es ist schon Wahnsinn, dass Gott, nachdem der Mensch alles zerstört hat, er hat alles zerstört, und nachdem Gott ihn aus dem Paradies verbannt hat, Gott ist es, der alles gemacht hat, um gegen die Sünde entgegenzuwirken. Er hätte ja sagen können, Adam, du und deine Frau haben es echt übel angerichtet. Ich verbanne euch aus dem Paradies und die Konsequenzen werden echt hart sein. Aber das Erste, was du machen musst, ist jetzt, du wirst jetzt einige Tiere einfangen, du wirst sie schlachten, du wirst deine Hände schmutzig machen, du wirst sie ausnehmen, du wirst das Fell sauber machen, reinigen und du wirst das Fell vorbereiten und dann kannst du dich bekleiden, um Sühnung zu bewirken. Aber es ist Gott, der alles macht. Es ist Gott, der die Tiere einfängt. Es ist Gott, der die Tiere schlachtet, sie schmutzig macht. Es ist Gott, der die Tiere ausnimmt, das Fell vorbereitet, reinigt. Und dann, was macht Gott dann? Was steht da? Was steht da? Komm. Er bekleidete sie. Und das ist die Geste, die ich immer übersehen habe. Er bekleidete sie. Denkt ihm, oh Giovanni, ist doch nichts Neues. Aber für mich war das eine Eröffnung, eine Explosion. Er bekleidete sie. Denn das ist das, was ich übersehen habe. Ich bin immer zu dem Fell stehen geblieben, diesen theologischen Aspekt, dass das Fell auf Jesus Christus hindeutet, auf sein Kreuzestod. Aber diese erhabene Geste Gottes, dass er seine verlorenen und gefallenen Geschöpfe bekleidet, ist eine Geste der Barmherzigkeit, der Liebe, der unermesslichen Gnade. Adam und Eva haben es, also was die gemacht haben, ich behaupte jetzt einfach, dass im Gegensatz zu Adam und Eva, Hitler, Stalin und alle Diktatoren nichts dagegen sind. Denn Adam und Eva haben erst die Sünde, den Tod in die Welt gebracht. Aber Gott in seiner Gnade muss sich seinen Geschöpfen nahen, um sie zu bekleiden. Und da kommen mir die Eltern in den Sinn, die ihre Kinder bekleiden, die es selbst noch nicht machen können, sie um vor dem Wind, vor Regen, vor Schnee, vor Kälte, vor der Hitze, vor der Sonne zu schützen. Das ist die Geste, die Gott dort tut in seiner Gnade. Es ist die gleiche Geste, die ein Mann tut, als wenn er seiner Dame den Mantel umlegt und demonstriert damit und sagt, ich liebe dich, ich denke an dich, ich bin bei dir, ich behüte und beschütze dich, ich bin immer bei dir, wir sind eins. Und die Frau nimmt diese Geste in Vertrauen und in Dankbarkeit und in Liebe an. Und das ist die Geste, die Gott macht in seiner Gnade. Und das ist die Gnade Gottes. Durch die Gnade Gottes kleidet er uns mit Christus an. Durch den Glauben sind wir Söhne Gottes geworden und haben Christus angenommen und sind Miterben geworden, wie es in Galater 3, 26, 29 steht. Wir haben den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen nach dem Bild Christi. Kolosser 3, die Verse 9 bis 10. Gott Vater sieht uns in Christus. Wir sind nicht mehr in Adam, wir sind durch den Glauben aus Gnade in Christus. Und das ist die unermessliche Gnade Gottes, die auch heute noch gültig ist. Und so groß unsere Sünde auch sein mag, lieber Bruder, lieber Schwester, lieber Besucher, so groß sie auch sein mag, die Gnade Gottes ist unermesslich größer. Und das ist was Wunderschönes. Und das, was wir aus Gnade in Christus erhalten haben, ist unendlich groß. Und das können wir in Epheser 1, die Verse 3 bis 14 vorlesen. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich lese es euch vor. Das, was wir in Christus haben. Epheser 1, die Verse 3 bis 14. Hört es euch an und genießt es. Genießt es, was wir in Christus haben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor der Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung, bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. In ihm seid ihr auch, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Amen. Amen. Und im Vergleich dazu sind unsere zeitlichen begrenzten Anfechtungen hier auf der Erde gering, proportional gesehen wirklich minimal. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen, damit wir heute schon jubeln können. Darum, liebe Geschwister, können wir auch noch heute, morgen und übermorgen und so weiter aus der Gnade Gottes Kraft schöpfen. Denn es ist die Gnade, die uns immer wieder beim Aufstehen hilft. Lieber Bruder und lieber Schwester, wenn du unten bist, keine Kraft mehr hast, keinen Mut hast, keine Motivation mehr hast, dann denk an die Gnade Gottes. Denn Gott beugt sich herab und streckt seine Hand dir zu, um dich aufzuhelfen. Und er sagt zu dir, steh auf, lass uns weiter spazieren. Und er hakt sich bei dir ein. Es ist die Gnade Gottes, die uns befähigt, ein geheiligtes und wohlgefälliges Leben in Kraft und Freude zu leben. Damit der Widersacher uns nicht in die Ohren flüstert, dass wir zu nichts Nütze sind und dass Gott uns nicht mehr liebt. Die Gnade Gottes beweist uns jeden Tag das Gegenteil. Denk an die Gnade Gottes und vergiss es nicht. Schreib es dir auf, häng es dir irgendwo hin, mach es irgendwie, dass du es nicht vergisst. Die Gnade Gottes. Denn Gott hat Adam und Eva mit seiner Gnade bekleidet. Gott hat uns, seine Kinder, mit seiner Gnade bekleidet. Und wir sind Erben Christi geworden. Und Gott möchte auch heute noch dich, verlorenes Geschöpf, mit seiner Gnade umkleiden. Darum lasst uns fortschreiten in der Gnade Gottes, denn nur in ihr sind wir fähig und haben Kraft. Damit, wenn Gott fragt, wo bist du, wir mit erhobenen Haupte und ohne Angst und ohne Scham antworten können, hier aber, hier bin ich, mein Vater. Amen.